das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Anna Planken.
Hallo, schön, dass Sie mit uns nochmal auf diesen Donnerstag gucken. Und das war ein verwirrender Tag, was die Informationen aus China angeht. Was ist da eigentlich los? Wie schlimm grassiert das Coronavirus in China wirklich und welches Bild will die Zentralregierung eigentlich um die Welt schicken? Diese Fragen werden immer drängender. Das Bild vom starken Kommunismus, der alles im Griff hat, glauben sogar viele in China nicht mehr. Und jetzt gibt es Verwirrung um die Corona-Ansteckungszahlen. Eigentlich hieß es, sie hätten sich stabilisiert. Aber jetzt gibt es angeblich eine neue Messmethode und damit haben sich in der am schlimmsten betroffenen Provinz Wuhan die Corona-Zahlen über Nacht verzehnfacht. Ganz so drastisch sind die chinesischen Gesamtzahlen nicht gestiegen, aber trotzdem auffällig. Von mehr als 44.000 auf fast 60.000. Und auch die Todesfälle sind in einer Nacht von ungefähr 1.100 auf mehr als 1.300 gestiegen. Was soll das alles?
Bisher wurden nur positive Labortests gezählt, doch die waren offenbar zu ungenau. Nun gelten auch klinische Diagnosen offiziell als Corona-Fälle, wenn zum Beispiel Lungenbilder und die Krankheitsgeschichte eindeutig auf das neue Virus schließen lassen. Die Zahl der Corona-Fälle ist dadurch allein in der Provinz Hubei um fast 15.000 gestiegen. Es ist die neueste Wendung einer Krise, die von Beginn an politisch gesteuert wurde. Und hier begann die Provinzhauptstadt Wuhan. Schon Anfang Dezember waren hier erste Patienten mit Symptomen aufgefallen. Ob die kommunistische Führung da bereits informiert ist, unklar. Denn schlechte Nachrichten melden die Provinzen nur ungern, sagt Mareike Ohlberg, die das chinesische Regime seit Jahren beobachtet.
Es ist Teil des Systems. Man versucht erstmal diese Informationen zu unterdrücken, weil es natürlich dann Probleme für die lokalen und die Provinzbeamten geben kann.
Doch in Wuhans Krankenhäusern verbreitet sich die Nachricht über eine rätselhafte Lungenkrankheit trotzdem. Der Arzt Li Wenliang warnt früh vor einem SARS-ähnlichen Virus. Später wird er dafür von den chinesischen Behörden öffentlichkeitswirksam abgemahnt. Am 31. Dezember informiert China die Weltgesundheitsorganisation über eine Reihe von Lungenentzündungen mit unbekannter Ursache. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung schließt China noch aus. Und so finden die Feiern zum weltweiten Jahreswechsel ungestört statt. Großveranstaltungen bleiben auch in Wuhan erlaubt. 9. Januar. Das neuartige Coronavirus wird als Ursache der Lungenentzündungen identifiziert. Auch der Arzt Li Wenliang zeigt bald erste Symptome. Erst als immer mehr Corona-Fälle außerhalb Chinas bestätigt werden, ändert die kommunistische Führung ihre Linie drastisch. 50 Millionen Menschen werden quasi unter Quarantäne gestellt, die Millionenmetropole Wuhan, eine Geisterstadt. Das Staatsfernsehen zeigt täglich Propagandabilder, Verstärkungen auf dem Weg nach Wuhan, geordnete Zustände in den Kliniken. Doch heimlich gedrehte Videos, die in sozialen Medien zirkulieren, zeigen ein anderes Bild. Überfüllte Krankenhäuser, Tote im Wartebereich. Im Netz äußern die Menschen ihr Misstrauen gegenüber der Staatsführung ungewöhnlich offen.
Ohne zu generalisieren, glaube ich, noch ein Trauma von der SARS-Krise 2002, 2003, wo auch das Gefühl war, okay, es wird alles verschwiegen und wir sind im Prinzip auf uns alleine gestellt. Und so von den Reaktionen, die man aus inoffiziellen Kanälen kriegt, merkt man, dass das noch ziemlich tief sitzt.
Anfang Februar räumt die chinesische Führung zwar Unzulänglichkeiten im Umgang mit dem Virus ein, doch für ihn kommt diese Einsicht zu spät. Am 7. Februar stirbt Li Wenliang am neuen Coronavirus. Die Reaktionen vieler Chinesen sind massiv. Im chinesischen Internet wird sogar offen Meinungsfreiheit gefordert. 10. Februar. Chinas Präsident zeigt sich unbeeindruckt. Bei einem seiner seltenen Auftritte in der Corona-Krise trägt er demonstrativ Mundschutz und versichert den Chinesen, sie werden das Virus besiegen. Die drastisch gestiegenen Zahlen kommen da nun ungelegen. Und während das Staatsfernsehen heute zeigt, wie weitere Soldaten in die besonders betroffene Region verlegt werden, hat die kommunistische Führung dort gleich mehrere regionale Parteikader ausgetauscht.
Und bei uns? Wichtig ist festzuhalten, dass in der ganzen EU bisher nur 35 Corona-Infizierte gemeldet und verzeichnet sind. Das ist, ohne es verharmlosen zu wollen, nichts. Und vielleicht ist auch genau mit dieser geringen Zahl zu erklären, dass sich die EU-Gesundheitsminister erst heute zum ersten Mal treffen, um über das Coronavirus und Maßnahmen zur Abwehr zu beraten. Einreiseregeln zum Beispiel, weil sich jeder, der einmal in der EU ist, hier frei bewegen kann, wäre es schon sehr sinnvoll, gemeinsame Einreiseregeln festzulegen. Gemeinsam zu klären, ob zum Beispiel solche Temperaturmessungen an Flughäfen sinnvoll sind oder auch nicht. Aber auch nach diesem Treffen bleibt es beim bisherigen Prozedere, jedes Mitgliedsland macht sein Ding. Begründung: Die Weltgesundheitsorganisation empfehle keine Reisebeschränkungen.
Die Weltgesundheitsorganisation hält davon eher wenig, doch vielleicht hilft's ja. Knoblauch gegen das Virus. Lkw-weise wurde der heute in China in die betroffene Region geschickt. Auch die EU überlegt, wie sie sich wappnen muss und welche Schritte wirklich effektiv wären. Die oft geforderte Fiebermessung an Flughäfen ist es schon mal nicht. Die Temperatur zu messen macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt Menschen, die eine Grippe und Fieber haben und zugleich Infizierte, die aber noch kein Fieber haben. In der EU hat das Virus bislang 7 Länder erreicht. Insgesamt gab es 35 Fälle, die meisten davon in Deutschland und Frankreich. Um bei neuen Fällen schnell reagieren zu können, fordert Gesundheitsminister Spahn, mehr Daten über China-Reisende zu erheben. Kontaktpersonen, Aufenthaltsorte, Erreichbarkeit in den nächsten Wochen. Doch EU-weit Pflicht wird das erstmal nicht. Das heutige Treffen diente vor allem dazu, zu sehen, ob wir vorbereitet sind. Und alle Mitgliedstaaten haben ihre Aktionspläne aufgestellt. Doch den Ministern fiel noch auf, durch das Coronavirus könnten Medikamente bei uns knapp werden. Die kommen nämlich oft aus China.
Es gab ein sehr klares Bewusstsein dafür, dass wir da ein grundsätzliches Problem haben, aber vor allem eben auch ein akutes, das sich ergeben kann aus dem Produktionsstopp in China bei den Wirkstoffzulieferern.
Zumindest ihr akutes Problem wurde schon heute gelöst. Hafeneinfahrt in Kambodscha. 2 Wochen durften die Passagiere dieses Kreuzfahrtschiffs nirgends anlegen. Aus Angst vor dem Virus.
In Dresden haben sich heute tausende Menschen getroffen, um uns alle an etwas zu erinnern, das so nie wieder passieren darf. Dass Städte bombardiert werden, dass nur noch Schutt und Asche übrig bleiben. Dass unschuldige Menschen verbrennen, qualvoll sterben müssen, weil das im Krieg nun mal so ist. Vor genau 75 Jahren wurde Dresden bombardiert. Begonnen hatten diesen menschlichen Wahnsinn die Deutschen, als sie mit Bomben nach London und Warschau flogen. Deutsche Grausamkeit, die mit Grausamkeit beantwortet wurde. 75 Jahre danach kann man sich nur wünschen, dass sich Geschichte nicht wiederholt.
Eine Menschenkette in Dresden von der einen Elbseite bis zur anderen. 11.000 Bürger und Besucher der Stadt, so die Schätzungen, gedenken der deutschen Opfer und erinnern an deutsche Schuld am 75. Jahrestag der Bombardierung der Stadt. Hand in Hand stehen sie, junge, ältere und einige, die den Bombenkrieg selbst erlebt haben.
Da war ich 3 Jahre und da haben wir oben auf dem Dach gestanden, etwas außerhalb, und gesehen, wie die Bomben fliegen. Und ich habe heute noch Angst, wenn Feuerwerk ist.
Mit in die Menschenkette eingereiht hat sich Bundespräsident Steinmeier. Er sagt, es sei wichtig, an die Opfer zu erinnern und an die Not der Hinterbliebenen. Er mahnt aber auch:
Wir vergessen nicht. Es waren Deutsche, die diesen Krieg in die Welt trugen. Es waren Deutsche, die ihn mit grausamen Mitteln vorantrieben. Es waren Deutsche, die das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte begingen, den Mord an den Jüdinnen und Juden Europas.
Kerzen erinnern an diese Opfer und an die 25.000 Menschen, die in Dresden starben, im Feuersturm, den britische und amerikanische Bomben entfacht hatten. Für viele junge Menschen ist das Geschichte, die nicht vergessen werden darf.
Wir wollen, dass nie wieder so ein Ereignis passiert und ein Zeichen setzen, ja.
Sachsens Ministerpräsident erinnert an die Verantwortung, die Politiker und Gesellschaft heute haben und daran, dass die Geschichte nicht umgedeutet, nicht verfälscht werden dürfe.
Wir haben nach diesem furchtbaren Verbrechen so viel Vertrauen und Wertschätzung wiedererrungen, weil wir zu unserer Geschichte gestanden haben. Und das gilt es, jeden Tag aufs Neue wieder zu rechtfertigen.
Proteste am Rande des Gedenkens gab es von linken und rechten Gruppierungen. Die meisten aber erinnern bedächtig an die Kriegsopfer, auch noch am Abend vor der Dresdner Frauenkirche. Zerstört in dieser Nacht vor 75 Jahren und dann wieder aufgebaut, ist sie ein Symbol des Friedens.
Heute gab es im Deutschen Bundestag eine Aktuelle Stunde, in der sich diese drei versucht haben, möglichst nicht anzugucken. Dabei hatten FDP und AfD vor einer Woche noch zusammen einen Ministerpräsidenten gewählt. Aber für das, was in Thüringen im Erfurter Landtag passiert ist, hat sich FDP-Chef Christian Lindner heute explizit entschuldigt. Die AfD hatte dafür nur Buhrufe und Spott übrig. Es war eine turbulente Sitzung.
Die Ministerpräsidentenwahl von Thüringen erreicht den Bundestag. Die Debatte ist emotional. FDP-Chef Christian Lindner sagt, Erfurt sei ein Fehler gewesen, der werde aufgearbeitet.
Wir sind beschämt, weil wir der AfD ermöglicht haben, uns und darüber hinaus die parlamentarische Demokratie zu verhöhnen. Und dafür entschuldige ich mich namens der Freien Demokraten.
CDU-Generalsekretär Ziemiak greift die AfD und deren Thüringer Landeschef scharf an.
Warum nennt der CDU-Generalsekretär Herrn Höcke einen Nazi? Ganz einfach, weil er einer ist.
Erneut kritisiert die Union aber auch die Linke. Mit der dürfe es ebenso wie mit der AfD keine Zusammenarbeit geben. Die Linke entgegnet, sie sei zwar die Rechtsnachfolgerin der SED, aber habe aus der Geschichte gelernt.
Die Gleichsetzung von links und rechts führt immer zur Verharmlosung von Faschismus und Massenmord.
Für die AfD greift Fraktionschef Gauland die Kanzlerin an. Die hatte gefordert, die Ministerpräsidentenwahl von Thüringen müsse rückgängig gemacht werden.
Nicht einmal Walter Ulbricht wäre hier Frau Merkel gefolgt. Bei dem galt noch die Parole, wir müssen alles in der Hand haben, aber es muss demokratisch aussehen. Und das sieht nicht mal demokratisch aus.
Die Grünen sagen, die AfD habe in Thüringen gezeigt, sie wolle die Demokratie bewusst zerstören.
Sie lieben dieses Land nicht, Sie wollen es brennen sehen. Und deswegen stehen die Demokratinnen und Demokraten hier gemeinsam auf, meine Damen und Herren.
Das politische Beben von Thüringen. Es führt im Bundestag zu einer erregten Debatte voller Zwischenrufe und gegenseitiger Vorwürfe.
Deutlich leiser ging es nebenan beim Untersuchungsausschuss zu. Der hatte heute als letzte Zeugin seine wichtigste vorgeladen. Ursula von der Leyen war die zuständige Verteidigungsministerin in genau der Zeit, als diverse umstrittene Beraterverträge geschlossen wurden. Sie war die Chefin des Ganzen. Aber was hat sie wirklich direkt veranlasst und was genau zu verantworten? Bisher gab es auf diese Fragen der Abgeordneten eher maue bis überhaupt keine Antworten. Von der Leyens ehemalige Mitarbeiter erinnerten sich oft an ziemlich wenig. Und das Diensthandy der Verteidigungsministerin AD war plötzlich leer gelöscht von ihr persönlich. Angeblich waren keine wichtigen Nachrichten zum Thema Beraterverträge drauf. Eine harte Nuss, die die Ausschussmitglieder heute knacken wollten.
Untersuchungsausschuss. Letzte Sitzung zur sogenannten Berateraffäre. Jetzt muss sie Rede und Antwort stehen. Ursula von der Leyen. Dabei hatte sie als Verteidigungsministerin große Pläne. Wollte die Bundeswehr reformieren. Militärische Großgeräte sollten zum Beispiel schneller und zuverlässiger beschafft werden können. Beschaffungspannen, wie beim Flugzeug A400M, sollten der Vergangenheit angehören. Darum holte sie sich Hilfe von außen, gab Millionen für Berater aus und verlor offenbar Überblick und Kontrolle, so die Kritik.
Wir mussten eine Situation vorfinden, in der wir festgestellt haben, dass Berater in Gremien saßen, die dann selbst darüber entschieden haben, ob wieder Berater beauftragt wurden. Also wir haben quasi Berater, die beraten haben, ob Berater kommen. Am Ende hatten wir quasi eine Kette von Beratern, die am Ende über ihren eigenen Einsatz entschieden haben.
Von der Leyen räumt ein. Sie habe zwar Fehler gemacht, aber auch Konsequenzen gezogen. Und sie bleibt dabei. Verteidigt die Beschäftigung externer Berater. Sagt, ohne sie seien wichtige Reformen wie die Digitalisierung bei der Bundeswehr nicht möglich gewesen. Kritik von der Opposition. Von der Leyens Antworten seien zu vage.
Da sitzen ja keine Deppen. Wir sitzen seit einem Jahr hier zusammen. Und all die Fragen, die wir stellen, haben ja auch die anderen gehört.
Von der Leyen selbst tritt heute nicht vor die Kamera und weist weitere Schuld zurück. Das kritisiert besonders die Opposition scharf. Die ehemalige Verteidigungsministerin trage wesentliche Verantwortung für den Skandal.
Feststellen muss man, dass sie, als sie das Amt übernommen hat, mit der strategischen Entscheidung, externe Berater ins Haus zu holen, den Grundstein gelegt hat für die Dinge, die in den Jahren danach schiefgelaufen sind und die Verselbstständigung dieses externen Beratungsapparates.
Mit der Vernehmung der EU-Kommissionspräsidentin endet die Zeugenbefragung. Der Abschlussbericht des Ausschusses soll noch vor der Sommerpause vorliegen. Für von der Leyen selbst wird es vermutlich keine Konsequenzen geben.
Das hier ist die Polarstern, ein deutsches Forschungsschiff aus Bremen, das in diesem Winter auf einer besonderen Mission unterwegs ist. Die Polarstern hat sich am Nordpol extra im Eis einfrieren lassen, um messen zu können, wie genau das Polareis wandert. Diese Strecke hat sie zurückgelegt, erst im Wasser und dann an eine Eisscholle angedockt, auch wirklich im Eis treibend. Und während die Wissenschaftler so treiben und messen, erforschen sie, was da im dunklen, kalten Polarwinter alles passiert. Dort, wo sonst niemand ist, weil dieser Ort ganz einfach für Menschen überhaupt nicht gemacht ist.
Die Ungewissheit ist ständiger Begleiter auf 88 Grad nördlicher Breite. Die nächste menschliche Siedlung ist 1000 Kilometer entfernt. Das Eis nicht mehr ganz sicher und wohl auch nicht mehr ewig. Und hier oben gibt es noch ganz andere Bewohner. Von der Brücke der Polarstern hält Markus Rex Ausschau. Lange braucht er nicht zu warten, da sind sie. Die beiden Eisbären sind neugierig. Sie inspizieren einen Forschungscontainer und verschwinden wieder in der Dunkelheit. Oben auf dem Schiffstopp scannt eine Infrarot-Wärmekamera ständig die Umgebung. 10 Kilometer am Tag treibt die Expedition, angedockt an einer Eisscholle über das Nordpolarmeer. Mutterschiff ist der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern und wechselnde russische Begleitboote. Die Temperaturen gehen runter bis minus 35 Grad. Nur mit Suchscheinwerfern kommt Licht in die polare Nacht, 24 Stunden Dunkelheit. Die Forschungsstadt auf dem Eis hat schon einen Spitznamen, die Festung. Mal ist das Eis 5 Meter dick, dann gibt es wieder offene Stellen. Das ist ungewohnt, das beunruhigt die Forscher. Markus Rex, in diesen Tagen kurz in Deutschland, hat in der Arktis einen schweren Sturm miterlebt.
Er hat Teile unseres Forschungscamps gegenüber anderen Teilen verschoben. Es bilden sich dabei Risse im Eis, große Presseisrücken. Das alles zerstört Infrastruktur, die musste nach dem Sturm dann wieder aufgebaut werden. Das ist uns aber gut gelungen.
Wetterballons steigen auf, um Daten in der Luft zu sammeln. Gearbeitet wird von früh bis spät. Wer hat schon mal die Chance, am Nordpol zu forschen? Messgeräte gehen in die Tiefe, um Strömung und Temperatur zu protokollieren. Vor über 100 Jahren wurde hier zum ersten Mal gemessen. Die Veränderung seitdem sehr beunruhigend.
Der arktische Winter ist tatsächlich zwischen 5 und fast 10 Grad wärmer geworden im Klimawandel. Der arktische Winter ist der Bereich, in dem die Erwärmung am dramatischsten ist. Und das nehmen wir natürlich auch auf dieser Expedition jetzt schon wahr.
Bald beginnt auch am Pol der Frühling. Die Sonne lugt schon über den Horizont. Dann ist wenigstens die polare Nacht zu Ende.
Im Moment geht gerade eine fantastische Zeit los. Der erste Schimmer an Tageslicht ist am Horizont wahrgenommen worden in den letzten Tagen. Das wird jetzt von Tag zu Tag mehr werden. Es ist die Zeit, wo es wieder hell wird in der Arktis.
Alle paar Wochen ist Personalwechsel unterm Nordpol. Ein Eisbrecher bringt und holt neue Wissenschaftler zur größten Arktis-Expedition, die es jemals gegeben hat.
Aber solange es am Nordpol noch so dunkel ist wie jetzt, braucht man noch keine coole Skibrille. Trotzdem ist doch irgendwie schön, dass wir uns an manchen Stellen in Deutschland jetzt endlich noch über Wintersport unterhalten können und solche Fotos machen können. Aber es wird auch wieder wärmer.
In der Nacht Regen oder Schauer, vor allem im Südwesten einzelne Gewitter, im Süden ist es windig, im Bergland sowie bei Gewittern stürmisch. Die Schneefallgrenze liegt bei 500 bis 800 Meter. Am Tag im Westen und Norden nur vereinzelt Schauer und Lichtblicke. Richtung Südosten regnet es ab und an, auf den Bergen Schnee. Am Tag 4 Grad im Erzgebirge, 12 Grad im Breisgau. In der Nacht zu Samstag 7 Grad am Niederrhein, minus 5 Grad an den Alpen.
So, Schluss für heute. Das Nachtmagazin ist mit seinen Nachrichten am Ende. Aber die Kollegen von der Tagesschau haben eine weitere Ausgabe für Sie gegen 2:05 Uhr. Gute Nacht.